أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Muslim radhiyallahu anhu schreibt über die Zustände während der Schlacht von Uhud. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam versammelte die Verletzten und Märtyrer. Die Verletzten wurden behandelt und für die Märtyrer wurde die Beerdigung vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr der heilige Prophet, dass die grausamen Ungläubigen von Mekka einigen muslimischen Märtyrern die Nasen und Ohren abgeschnitten hatten, darunter seinem Onkel Hazrat Hamza. Dieser Anblick betrübte den heiligen Propheten Sassam zutiefst und er äußerte: Die Ungläubigen haben durch ihre Taten eine Vergeltung berechtigt, die wir als unberechtigt betrachten. In diesem Moment offenbarte Allah dem heiligen Propheten Sassam, lass die Ungläubigen tun, was sie tun, aber halte stets an Güte und Gerechtigkeit fest. Das ist die Lehre des Islam. Über die Beerdigung von Hazrat Hamza radhiyallahu anhu wird berichtet, dass er in einem einzigen Tuch eingewickelt wurde. Obwohl ich dies bereits ausführlich darüber berichtet habe, wurden einige Details bisher nicht erwähnt. Wenn sein Kopf bedeckt wurde, wurde das Tuch von seinen Füßen gelöst. Und wenn seine Füße bedeckt wurden, löste sich das Tuch vom Kopf. Auf Anweisung des heiligen Propheten wurde sein Gesicht bedeckt, während über den Füßen entweder ein Strauß gelegt wurde. Hat Hamza und Hazrat Abdullah bin Jahsh, der Neffe des heiligen Propheten, wurden gemeinsam in einem Grab beerdigt. Der heilige Prophet führte zuerst das Totengebet für Hazrat Hamza radhiyallahu anhu durch. Es gibt eine Differenz und Diskussion darüber, ob das Totengebet für die Märtyrer ausgeführt wurde oder nicht, wie ich bereits in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt habe. Noha und Ben, also die Wehklage, die für die Toten und Verstorbenen abgehalten wurde, hat der heilige Prophet Sassam mit einer großartigen Weisheit verboten. In einer Überlieferung von Hazrat Abdullah bin Umar Zitalano heißt es, als der heilige Prophet Sassam aus Uhud zurückkehrte, hörte er, dass die Frauen der Ansar über den Tod ihrer Männer weinen und wehklagen. Darüber sagte der heilige Prophet Sassam, was ist los mit euch? Gibt es denn niemanden, der über den Tod von Hazrat Hamza weint? Als die Frauen der Ansar dies erfuhren, versammelten sie sich für das Wehklagen über den Tod von Hazrat Hamza. Dann schlief der heilige Prophet Sassam ein. Er befand sich etwas weiter weg, ich glaube in der Moschee. Als er aufwachte, weinten die Frauen noch immer weiter. Der heilige Prophet Sassam sagte, werden diese Frauen heute etwa im Namen von Hamza weiter weinen und nicht aufhören? Sag ihnen, dass sie zurückgehen sollen. Dann wies der heilige Prophet sie an, dass sie in ihre Häuser zurückkehren sollen, und ab heute soll über keinen Toten mehr wehgeklagt werden. Damit erklärt der heilige Prophet das Wehklagen über die Toten als verboten und beseitigte jegliche Art der Wehklage. Der heilige Prophet tat dies mit großer Weisheit. Er achtete auf die Emotionen der Frauen der Ansar. Anstatt sie vor der Wehklage gegenüber ihren Ehemännern zurückzuhalten, erwähnte er fragend Hamza, ob es denn keinen gebe, der über ihn trauert. Der heilige Prophet war äußerst traurig über den Tod von Hazrat Hamza und dem Anblick seiner verstümmelten Leiche. Doch als er sah, dass die Frauen der Ansar nicht mit dem Brauch der Noabandi, also der Wehklage, enden, das war ein Brauch gewesen, was diese Frau tat, um diesen Brauch zu beenden, zeigte der heilige Prophet sein eigenes Vorbild. Er wies sie an, geduldig zu sein, mit solch einer Weisheit, die sehr wegsam war. Was die Trauer des heiligen Propheten über den Tod von Hamza anbelangt, so blieb sie bis zum Ende bestehen. Er äußerte dies stets. Als Ghar bin Malik schrieb zum Tod von Hamza in seinem Klagelied: Meine Augen vergießen Tränen, denn sie haben das volle Recht, über den Tod von Hamza zu trauern. Doch was kann durch das Trauern und Weinen über den Verlust des Löwen Allahs erlangt werden? Jener Löwe Gottes, Hamza. An dem Morgen, als er starb, bezeugte die Welt, dass dieser tapfere Mann den Tod des Märtyrers wahrhaft starb. Über die Beerdigung von Hazrat Mus'ab heißt, als der heilige Prophet zu der Leiche von Hazrat Mus'ab kam, lag diese auf dem Gesicht. Dort stehend las der heilige Prophet den Vers, er rezitierte: Min al-mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Das heißt, unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen haben, die Treue erhielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben und welche, die noch warten. Und sie haben sich nicht im geringsten verändert. Danach sagte der heilige Prophet, Inna Rasulallahi yashadu annakum ash-shuhada'u indallahi yawm al-qiyamah. Das bedeutet, Allahs Gesandter bezeugt, dass ihr auch am Tage der Auferstehung vor Gott Märtyrer seid. Dann sagte der heilige Prophet zusammen, die Gefährten ansprechend: Schaut sie euch noch einmal an und sendet ihnen den Friedensgruß. Bei dem Wesen, dessen Händen mein Leben liegt, wer auch immer bis zum Tag der Auferstehung ihnen den Friedensgruß senden will, sie werden seinen Friedensgruß erwidern. Der Bruder von Hazrat Mus'ab, Hazrat Abu Rum bin Umar, sowie Hazrat Suwabat bin Saad und Hazrat Amir bin Rabia legten Hazrat Mus'ab ins Grab. Hazrat Mirza Bashirin Ahmed Saib schreibt in dem Werk Sitratum al-Nabiyin: Unter den Märtyrern der Schlacht von Uhud befand sich ein Gefährte mit dem Namen Mus'ab bin Umar. Er war der allererste Auswanderer, also Muhajir, der nach Medina als islamischer Missionar kam. In der vorislamischen Zeit der Ignoranz war Mus'ab unter den Jugendlichen Mekkas der am meisten wohlgekleidete und modischste war. Er trug sehr geschmackvolle Kleidung, achtete immer auf eine gepflegte Erscheinung. Er lebte in großem Komfort und Annehmlichkeiten. Nachdem der Islam an, änderte sich sein Zustand komplett. So kommt in einer Überlieferung vor, dass der heilige Prophet einmal ihn in einer Kleidung sah, die mit mehreren Flicken besetzt war. Dann erinnerte er sich, der Prophet zusammen, an seine frühere Zeit zurück, weshalb seine Augen sich mit Tränen erfüllten. Als Mus'ab in der Schlacht von Uhud zum Märtyrer wurde, besaß er nicht einmal genügend Stoff, mit dem man hätte seinen Körper bedecken können. Bedeckte man die Füße, blieb der Kopf frei. Bedeckte man den Kopf, so blieben die Füße frei. Schließlich wurde gemäß der Anordnung des heiligen Propheten der Kopf mit dem Tuch bedeckt und die Füße mit Gras. Am Tag von Uhud hatte der heilige Prophet Sassam nach dem Krieg auch ein Gebet gesprochen. Über das berichtet wird, dass von Arifa bin Rafi Suraki Folgendes überliefert wird. Nachdem der heilige Prophet Sassam mit der Beerdigung der Gefährten fertig war, stieg er auf sein Pferd. Die Muslime befanden sich um ihn herum. Die meisten waren verwundet und die meisten Verwundeten hatten die Stämme von Usama bin Abu Ashad vorweisen. Mit dem heiligen Propheten waren zudem 14 Frauen. Als er am Fuß des Berges ankam, sagte er: Reiht euch allesamt auf, sodass ich meinen Herrn, den Hocherhabenen, preise. Dann reihten sich die Männer hinter ihm auf und hinter ihnen die Frauen. Dann sprach er die Worte: O Allah, aller Preis gebührt dir. O Allah, das, was du erleichterst, kann niemand mehr aufhalten. Und das, was du aufhältst, kann niemand erleichtern. Und den du als Irregegangenen erklärst, kann niemand mehr recht leiten. Und den du recht leitest, kann niemand mehr irre leiten. Und das, was du zurückhältst, kann niemand geben. Und das, was du gibst, kann niemand zurückhalten. Und das, was du distanzierst, kann niemand nahe bringen. Und das, was du nahe bringst, kann niemand distanzieren. O Allah, erleichtere uns durch deine Segnungen, deine Barmherzigkeit, deine Huld und deine Versorgung. O Allah, wir bitten dich um beständige Gnaden, die nicht nachlassen oder versiegen. O Allah, wir bitten dich um Gnaden am Tage des Stolzes. O Allah, wir bitten dich um Frieden am Tag der Angst und um Unabhängigkeit am Tage des Hungers. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel der Dinge, die du uns gegeben hast und vor dem Übel der Dinge, die du uns verboten hast. O Allah, mache uns den Glauben lieb und verschönere ihn in unserem Herzen. und stoße Unglauben, Sündhaftigkeit und Ungehorsam in unserem Herzen ab und mache uns zu Wanderern auf dem geraden Weg. O Allah, lasse uns als Muslime sterben und erwecke uns als Muslim zum Leben und binde uns zu frommen Menschen so, dass wir weder gedemütigt werden noch vor einer Prüfung gestellt werden. O Allah, vernichte die Ungläubigen, die deine Propheten leugnen und vor deinem Weg abhalten und bestrafe sie mit deinem Zorn. O Allah, o wahrhaftiger Anbetungswürdiger, vernichte die Ungläubigen aus dem Volk der Bücher. Amin. Das war das Dua, das der Heilige Prophet Sassam gebetet hatte, nachdem er alle um sich versammelt hatte. Ich hatte bereits die Rolle der Gefährtinnen der Sahabiyat in der Schlacht von Uhud erwähnt. Diese Erwähnung führe ich fort. In der Schlacht von Uhud, wo die Männer durch das Opfern ihrer Leben Geschichte geschrieben haben, haben auch die Frauen Schulter an Schulter mit dem Trupp eine besondere Rolle gespielt. Über Hazrat Umme Salama wird überliefert, dass sie an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatte. Dementsprechend hat Abdullah Muttalib bin Abdullah bin Hantab überliefert, dass am Tag, an dem der heilige Prophet für die Schlacht von Uhud abreiste, hatte er auf dem Weg in der Nähe von Medina am Ort Sheikhain nachts Rast eingelegt. Hazrat Umme Salma brachte dort eine gebratene Keule, von der heilige Prophet zum speiste. Sie brachte den Nabis, ein Erfrischungsgetränk, das er auch trank. Der Überlieferer sagt, ich denke, das war eine Art Harida gewesen, etwas Rötliches. Hat Anas überliefert, am Tage von Uhud habe ich Hazrat Aisha Siddiqa und meine Mutter Umme Sulaim gesehen. Sie füllten und brachten Wasserbeutel und gaben den Durstigen zu trinken. In einer Überlieferung von Bukhari heißt es, dass Anas überlieferte, am Tag von Uhud entfernten sich die Menschen vom heiligen Propheten, als sie eine Niederlage erlitten. Das heißt, sie bewegten sich weg. Der Überlieferer sagt weiter, ich habe Hazrat Aisha binte Abu Bakr gesehen und Umme Sulaim auch. Sie hatten ihre Kleider festgezogen. Ich sah die Fußketten an ihren Knöcheln. Beide brachten eilig die Wasserbeutel und jemand anderes sagte, das heißt, in einer anderen Überlieferung heißt es, beide brachten die Wasserbeutel auf ihrem Rücken tragend. Dann kippten sie sie in die Münder der Menschen. Das heißt, sie gaben ihnen Wasser zu trinken. Dann kehrten beide zurück, füllten sie erneut und kippten sie wieder in die Münder der Menschen. Die Mutter von Abu Sa'id Khudri, Umme Sulaim, füllte auch Wasserbeutel von Weitem auf und brachte sie. Sie gab den Verletzten und Durstigen zu trinken. Hazrat Umme Diya erwies ebenfalls diese Dienste. Einige Frauen kämpften mit Schwertern und Speeren angesichts zu Angesicht gegen den Feind. Unter ihnen zählt auch Hazrat Umme Amara, die ich bereits in den vergangenen Ansprachen erwähnt habe. Als sie sah, wie Ibn Kamiyya den heiligen Propheten angriff, hat sie sich ohne Furcht diesem Feind in den Weg gestellt, um zu kämpfen, und zwang ihn nach mehreren Attacken zur Flucht. Ibn Abi Shayba und Imam Ahmed bin Hanbal überliefern von Abdullah bin Masud, dass am Tag von Uhud die Frauen jene verletzten Feinde, welche die muslimischen Kämpfer hinterließen, töteten. Einige Gefährtinnen sind zum Schlachtfeld nach der Schlacht gekommen. So wird berichtet, dass nachdem die Götzendiener fortgingen, die Frauen zu den Gefährten kamen. Unter ihnen war auch die Tochter des Propheten, Hazrat Fatma, radhiyallahu anha. Als sie den Propheten traf, klebte sie sich an ihm und fing an, die Wunden zu waschen. Und Ali ließ mit dem Eimer Wasser laufen. Doch es blutete zu stark. So verbrannte Hazrat Fatma ein Stück Stoff, bis er verkohlte, und drückte es auf die Wunde, bis es mit der Wunde zusammenschmolz und die Blutung stoppte. Aisha ging mit einigen Frauen aus ihrem Haus, um über die Schlacht von Uhud zu erfahren. Bis dahin waren die Verse über das Badr-Gebot noch nicht offenbart. Als Hazrat Aisha Mu'tahara ankam, traf sie Hind bint Amr, welche die Schwester von Hazrat Abdullah bin Amr war. Hazrat Hind führte ein Kamel mit sich. Auf dem Kamel waren die Leichen ihres Mannes Hazrat Amr bin Jamu, ihres Sohnes Hazrat Khalad bin Amr und ihres Bruders Hazrat Abdullah bin Amr. Alle drei Leichen lagen auf dem Kamel. Als Hazrat Aisha über die Schlacht von Uhud fragte sie sie: Weißt du, in welchem Zustand du die Menschen in der Schlacht hinterlassen hast? Daraufhin sagte Hazrat Hind: Dem heiligen Propheten geht es gut und nach dem Propheten ist jede Erschwernis leicht. Sie trug drei Leichen ihrer Geliebten, doch als Antwort sagt sie, dass es dem Propheten zusammen gut geht, somit ist alles gut. Diese werde ich sowieso begraben. Wenn der heilige Prophet in Sicherheit ist, dann ist alles gut. Hat Umar Mada berichtet, am Tage von Uhud bin ich losgezogen, um zu sehen, was die Leute tun. Ich hatte einen Beutel Wasser mit mir, welches ich den Verletzten geben wollte. Ich kam zum Propheten zusammen und zu diesem Zeitpunkt befand er sich zwischen seinen Gefährten und die Muslime befanden sich in einer starken Position. Plötzlich kippte die Situation, die Muslime verloren. Ich eilte sofort zum heiligen Propheten und kämpfte dort. Ich hinderte mit meinem Schwert die Menschen daran, in die Nähe des heiligen Propheten zusammen zu gelangen. Gleichzeitig schoss ich mit meinem Bogen auf Pfeile, so lange, bis ich selbst verletzt wurde. Ein Biograf schreibt: Jene Frau, die in der Schlacht von Uhud kämpfte und während der Niederlage für den Schutz des Propheten mit Mut bis ans Äußerste ging und kämpfte, war Hazrat Umar Marab. Außer für Nuseba Masinia, also Hazrat Umar Marab, gibt es keine Beweise, dass eine andere Frau in der Schlacht von Uhud kämpfte. Ja, Historiker berichten sehr wohl, dass einige Frauen der Muslime nach dem Abzug der Götzendiener von Medina ins Schlachtfeld gingen und dabei halfen, die Verletzten zu versorgen. Unter diesen Frauen war die Ehefrau des Propheten Aisha und seine Tochter Fatma Zuhra. Bukhari hat einen Überlieferer erwähnt, dass ich Aisha und Umme Sulaim gesehen habe. Sie trugen eilig Beutel mit Wasser auf ihren Rücken und gaben dieses Wasser den Verletzten. Dann gingen sie zurück und füllten die Beutel wieder mit Wasser und gossen das Wasser wieder in den Mund der Verletzten. Ein Autor schreibt, dass zum Höhepunkt der Schlacht einige Frauen sich dazu entschieden, als Unterstützung in die Schlacht zu ziehen. Unter diesen Frauen war auch die Hebamme des Propheten zusammen, Hazrat Umme Aman. Die Historiker berichten, dass als die besiegte Partei der Muslime beabsichtigte, Medina zu betreten, Hazrat Umme Aman sie traf und begann, sie mit vollen Händen Erde ins Gesicht zu werfen. Einige wurden in strenger und zurechtweisender Weise ermahnt mit den Worten, das heißt, sie schimpfte mit ihnen und sagte: Nimm dies Dakla, das ist ein Werkzeug, das von Frauen dazu benutzt wird, um Garn zu schneiden und Fäden herzustellen. Und sie sagte: Nimmt dieses Dakla und gebt uns eure Schwerter. Das bedeutet, gebt uns eure Schwerter und übernimmt die Aufgaben von uns Frauen, da ihr nicht kämpfen könnt. Danach eilte sie schnell zum Schlachtfeld. Also Umme Aman war bereits den Verwundeten zu helfen, während die Schlacht um den heiligen Propheten herumtobte. Selbst während ihrer Versorgungsaktion wurde sie von Götzendienern mit Pfeilen beschossen. Ibn Asid berichtet in seinem Buch Al-Kamil Fit-Tariq, dass Umme Aman während der Versorgung der Verwundeten in der Armee von einem Pfeil von Haban bin Arfa getroffen wurde. Sie fiel zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen. Der Feind Allahs lachte darüber. Der heilige Prophet Sassam wurde sehr betroffen. Er gab Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas einen Pfeil, der keinen Kopf bzw. Pfeilspitze hatte, und befahl ihm, ihn zu schießen. Als Hazrat Sa'd diesen schoss, traf der Pfeil den Körper von Haban und durchbohrte ihn, sodass er zu Boden fiel. Der Heilige Prophet lächelte und sagte: Saad hat Vergeltung für Umme Emen genommen. Ein Historiker hat geschrieben: Einige gläubige Frauen begaben sich während dem Ende der Schlacht von Uhud auf das Schlachtfeld. Der Biograf schrieb, dass sehr starke Frauen zu diesem Zeitpunkt auf das Schlachtfeld gingen, als die Muslime begannen, die Götzendiener zu verfolgen und die Zeichen des Sieges sichtbar zu werden schienen. Kurzum, muslimische Frauen könnten zu diesem Zeitpunkt auf dem Schlachtfeld von Uhud gegangen sein. Das sind die möglichen Ursachen. Erstens, sie waren in der muslimischen Armee nicht formal integriert. Als die Nachricht von dem frühen Sieg der Muslime nach Medina kam, könnten sie dieser Nachricht folgend sich auf das Schlachtfeld von Uhud begeben haben, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Situation auf dem Schlachtfeld geändert. Daher nahmen muslimische Frauen auch am Kampf teil. Zweitens, es ist auch möglich, dass als die Nachricht vom Märtyrertod des heiligen Propheten ankam, diese opferbereiten Frauen restlos zur Schlacht von Uhud zu Uhud eilten und dann in der letzten Phase des Kampfes teilnahmen. Auf der einen Seite wurde der Angriff verteidigt und auf der anderen Seite begann die Arbeit der Versorgung für die Verwundeten. Jedenfalls Allah weiß am besten. In der Schilderung der Ereignisse der Schlacht von Uhud erzählt Hazrat Saad: Einem Tag von Uhud versammelte der heilige Prophet seine Eltern um sich. Er sagte, dass es unter den Götzendienern einen Mann gab, der unter den Muslimen ein Feuer entfacht hatte. Der Prophet wies Saad an: Schieße mit deinen Pfeilen, meinen Eltern seien für dich hingegeben. Er versammelte seine Eltern, das heißt, der heilige Prophet sagte: Meine Eltern seien für dich hingegeben. Saad sagt: Ich schoss einen Pfeil, der keine Pfeilspitze hatte, und ich traf ihn an der Seite, dadurch starb er und sein Lendenbereich wurde sichtbar. Ich sah, wie der Prophet auflachte. In einer anderen Überlieferung wird dieses Ereignis folgendermaßen beschrieben: Der Götzendiener, dessen Name in einigen Geschichtsbüchern auch Heban, Verwundeten mit Wasser zu versorgen. Daraufhin begann Heban zu lachen. Der heilige Prophet reichte Saad einen Pfeil. Der Pfeil traf Heban in die Kehle und er fiel nach hinten, wodurch er entblößt wurde. Daraufhin lächelte der Prophet. Tatsächlich war die Freude des Lächelns des Propheten auf die Dankbarkeit Allahs zu führen, dass er einen gefährlichen Feind mit einem Pfeil beseitigte, die keine Pfeilspitze hatte. Ich war quasi nur ein gerades Stück, das ihn tötete. Ein Autor hat die Tapferkeit und Intelligenz des heiligen Propheten erwähnt und dabei geschrieben: Als unter der Führung von Khalid bin Walid die Quraishi-Reiter Abdullah bin Jubair sowie seine Begleiter töteten und sich auf die Rückseite der muslimischen Armee stützten, das heißt, die Quraishi-Reiter marterten Abdullah bin Jubair und seine Begleiter, die sich auf dem Bergpass aufhielten. Diese Truppe kam dann von der Rückseite der muslimischen Armee. Zu dieser Zeit waren nur 9 Gefährten beim Gesandten Allah und die anderen Kämpfer waren bei der Verfolgung des Feindes weit ins Feld vorgedrungen. Als der heilige Prophet Khalid bin Walid sah und die Reiter der Quraysh, trat er sofort eine mutige Entscheidung. Denn es wäre sehr einfach gewesen, sich zuerst in einem sicheren Hafen zu begeben, da die Reiter ihn noch nicht erblickt hatten. Aber in einer solchen Situation würde es zwangsläufig zu großen Verlusten für das islamische Heer führen. Deshalb beschloss er, Folgendes zu tun. Anstatt den Fluchtweg zu nehmen, hat er mit lauter Stimme Parolen gerufen, damit das islamische Heer dies hört und zurückbleibt. Da das islamische Heer sehr weit vorgerückt war, war es notwendig, dass seine Botschaft auch von diesen gehört wird. In dieser Stunde der Prüfung ist die Exzellenz und beispielslose Tapferkeit des Gesandten Allahs zum Vorschein gekommen. Diese zeichnete sich dadurch aus, dass er beschloss, das Leben der Gefährten zu retten, indem er sein eigenes riskierte. Er rief die Gefährten mit sehr lauter Stimme: O Menschen Allahs, kommt her! Seine Stimme war auf der ganzen Schlachtfeld zu hören. Die Gefährten verstanden auch die Ernsthaftigkeit der Lage. Daraufhin begannen die Quraysh den heiligen Propheten anzugreifen und die restlichen Reiter begannen die Muslime zu umzingeln. Man findet auch Erwähnungen über das Anleiten und Motivieren der Gefährten durch den heiligen Propheten trotz seines schlechten körperlichen Zustands und trotz der sehr gefährlichen Situation. Utba bin Abi Waqqas, welcher der Bruder von Sa'd bin Abi Waqqas war, warf einen Stein auf den heiligen Propheten zusammen, welcher ihn im Gesicht traf und hierdurch seinen Schneidezahn abbrach und gleichzeitig platzte auch seine untere Lippe auf. Shari Bukhari, Allama Hajar Asqalani, berichtet, dass ein Stück des Zahns abgebrochen war, aber nicht vollständig von der Wurzel war. Der heilige Prophet betete gegen Utba bin Abi Waqqas: O Allah, töte diesen Ungläubigen, bevor ein Jahr zu Ende geht und lass ihn sterben, weil er ein Ungläubiger ist. Allah nahm dieses Gebet an und tötete ihn am selben Tag durch Hatib bin Abi Balta. Hatib sagt, dass als mir diese beschämende Situation von Utba klar wurde, fragte ich sofort den heiligen Propheten, wo Utba sei. Er zeigte in die Richtung, wo er hingegangen war. Ich ging sofort in diese Richtung und konnte ihn schnell einholen. Ich schlug ihn sofort mit meinem Schwert und sein Kopf trennte sich von seinem Körper. Ich nahm mir sein Schwert und sein Pferd und brachte es zum heiligen Propheten zu Salam. Rasulallahu anka, Rasulallahu anka, möge Allah ist mit dir zufrieden, Allah ist mit dir zufrieden. Bei der Schlacht von Uhud nahm Hazrat Umar Mara, also Nusayba, ihr Ehemann Zaid bin Asim und beide Söhne, Khubayb und Abdullah, alle am Krieg teil, wie ich bereits dies ja auch schon erwähnt habe. Der Heilige Prophet sagt zu allen: Möge Allah sie und ihre Familie segnen. Daraufhin sagte Umar Mara zum heiligen Propheten zusammen, dass er für sie beten solle, dass sie mit dem heiligen Propheten zusammen im Paradies sein mögen. Der heilige Prophet zusammen bittete darauf: Umar Mara sagte, es ist mir egal, was in dieser Welt geschieht. Das war der Mut und Aufrichtigkeit der Gefährten und das Beispiel der Liebe gegenüber dem heiligen Propheten und auch das Erreichen des Wohlgefallen Allahs und seiner Opferbereitschaft für seinen Glauben war etwas Seltenes von dieser Welt. Manche Frauen sind sehr weltliche Frauen, aber diese Frauen waren bereit, sich für die Religion zu opfern. Den Rest werde ich inshallah in Zukunft weiter erwähnen. Nach dem Gebet werde ich das Totengebet einiger Verstorbener leiten. Diese möchte ich auch erwähnen. Die erste Erwähnung ist von Herr Rusan Khalid An-Nakib aus Syrien. Er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 78 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Der Verstorbene ist Musi gewesen und hinterließ neben seiner Frau einen Sohn und eine Tochter. In der Amtszeit des vierten Khalifen Remla hat er das Bett abgelegt. Durch sein Tabligh hat auch sein Sohn das Bett abgelegt. Die Tochter und die Frau haben noch nicht das Bett geleistet. Der Sohn des verstorbenen Herrn Nusam Kibsab schreibt: Mein Vater war mein Freund und Begleiter. Er hatte mir den Weg zum Bett eines Messias gezeigt. In den 90er Jahren machte mein Vater durch die Sendung Likamal Arab des vierten Khalifen Himmler Bekanntschaft mit der Jamaat. Davor war die religiöse Sichtweise meines Vaters, dass die Religion nichts anderes bedeutet als der gutmütige Umgang mit anderen. Doch als er die Sendung Likam al-Arab sah, sagte er, wenn es einen frommen Religionsgelehrten gibt, dann ist es diese Person, also der Khalifat al-Masih der Vierte, Rahimullah. Und wenn es die Religion des Islam in der richtigen Form irgendwo geben sollte, dann ist es diese, die von diesen Leuten beschrieben wird. Damals war mein Vater etwa 50 Jahre alt. Er lernte das Gebet zu verrichten, denn davor hatte er nie das Gebet verrichtet. Dann hielt er das Gebet so sehr ein, dass ich mich nicht einmal erinnern kann, dass er danach jemals das Tahajjud-Gebet nicht verrichtet hätte. Er schreibt weiterhin, mein Vater leistete 2003 das Bett und nach einem Monat hat er auch mich überzeugt. Das alles geschah in den letzten Tagen des vierten Khalifen Rahimullah. Er schreibt weiterhin, mein Vater leistete 2003 das Bett und nach einem Monat hat er auch mich überzeugt. Dann schreibt er weiter, als mein Vater vom System vom Wasir hörte, trat er sofort diesem bei. Damals wurde ihm gesagt, er solle das Buch, das Testament lesen. Daraufhin sagte er, ich werde es definitiv lesen und versuchen, es zu verstehen. Doch dadurch wird sich an meiner Liebe mit diesem System zu verbinden nichts ändern. Ich bin schon davon fest überzeugt. Vielmehr wird die Lektüre des Buches meine Überzeugung davon nur noch stärker machen. Er sagt, seit mein Vater die Gemeinde kennenlernte, war er stets bemüht, viel aus der Jamaat-Literatur zu studieren und nach seinem Verständnis dann den Inhalt aus seinem Computer in Form von Notizen festzuhalten. Er sagte oft, dass Gott ihm ein so langes Leben gewähre, dass er die gesamte Literatur des Verheißenen Messias und der Khulafa lesen könne, damit er das, was er bisher im Leben verpasst hatte, ausgleichen könnte. Der Verstorbene liebte das Werk des Sidi Kabir von Hazrat Muslimot und er hat dies mehrere Male gelesen. Der Sohn äußert, wann immer ich Hilfe zu bestimmten Themen benötigte, so half mir mein Vater, indem er mir die ausführlichen Inhalte zu den jeweiligen Themen aus den Werken des Verheißenen Messias, also Muslim und der Khalifen, raussuchte. Der Verstorbene war auch für das Korrekturlesen der Übersetzung meiner Freitagsansprachen zuständig, die von hier live ausgestrahlt wird. Genauso saß er manchmal auch stundenlang am Korrekturlesen diverser anderer Materialien, die er vom Arbi-Desk zugeteilt bekam. Wenn ich mich mal äußerte, dass er sich ausruhen solle, antwortete er, dass er die Ruhe nur in der Jamaat-Arbeit fände. Während des Korrekturlesens der Übersetzung der Bücher des Verheißenen Messias und seiner Khulafa füllten sich seine Augen oft mit Tränen. Als er das Bett ablegte, hörte er von dem Ereignis eines Gefährten des Verheißenen Messias. Als dieser Gefährte sein Bett ablegte, klopfte er bei seiner Rückkehr in sein Dorf an jede Tür und überbrachte jedem die Nachricht von der Ankunft des Verheißenen Messias. Seither wurde dies auch zur Praxis meines Vaters. Egal wen er traf, und sei es auch nur für 5 Minuten, erzählte er diesem von der Ankunft des Verheißenen Messias. Er sagte, dass seine Aufgabe sei, die frohe Botschaft der Ankunft des Verheißenen Messias zu überbringen. Wenn es jemand verstehen möge, so ist gut. Und wenn es einer nicht tue, so habe ich den Samen gepflanzt. Es zum Wachsen zu bringen, ist die Aufgabe Gottes, des Rechtleiters. Herr Wasim Mohammed aus Syrien schreibt über ihn, nach dem Freitagsgebet gab der Verstorbene auf eine herzgebende Art des Dars. Er war von 2019 bis 2022 als Sekretär für die Abteilung Schad tätig. Er hatte großes Interesse an der Lektüre der Schriften des Verheißenen Messias und notierte sich selbst die Bedeutung und Erläuterung der in den Büchern des Verheißenen Messias vorkommenden schwierigen Wörtern. Er hat nach der Lektüre der Übersetzung des Tafsir al-Kabir von Hazrat Muslimot die darin enthaltenen Prophetengeschichten herausgeschrieben und dann daraus in kurzgefasster Form ein Buch erstellt, das auf der arabischen Jamaat-Webseite zur Verfügung steht. Besonders die Kinder unter den Jamaat-Mitgliedern profitieren davon. Ubada Barbosh Saib, der Editor der Schreibschrift At-Taqwa, sagt über ihn, der Verstorbene hatte viele schöne Eigenschaften. Er pflegte eine außergewöhnliche Liebe und Treue zum Khilafat. Trotz hohen Alters- und Berufstätigkeit diente er freiwillig bei der Zeitschrift Taqwa. Und wann immer eine Verantwortung übertragen wurde, erachtete er als ein großes Glück für sich. 7 Jahre lang half der Verstorbene uns enorm beim Abtippen und Digitalisieren der alten Ausgaben von At-Taqwa. Möge Allah den Verstorbenen mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen und seine Ränge erhöhen. Mögen seine Gebete für seine Kinder Allah erhöhen. Als nächstes gedenken wir Frau Nushaba Mubarak, Ehefrau von Herrn Jalis Ahmed, der als Mubisilzler hier in den Abteilungen Al-Kaif und Al-Hakam tätig ist. Es war seine Ehefrau. Sie wurde in den vergangenen Tagen auf der Rückreise aus Pakistan Opfer eines Unfalls zwischen Dabwa und Lahore und verstarb. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann und Eltern auch 4 Brüder und 2 Schwestern. Ihr Wasiat-Antrag war noch in Bearbeitung, als es dann plötzlich zu ihrem Tod kam. Jedenfalls läuft der Wasiat-Prozess zwar noch, nichtsdestotrotz wird dieser Inshallah erfolgen und ihr Wasiat ist genehmigt. Ihr Ehemann, Herr Jalis Ahmed, schreibt: Ich bin Allah dankbar, dass er meiner Wenigkeit mit einer solchen Ehefrau segnete, die viele gute Eigenschaften in sich trug. Sie entschloss sich dazu, einen Waqf-e Zindagi zu heiraten. Sie gab immer der Religion den Vorrang. Sie hat kein einziges Mal von mir das gefordert. Sie war für andere immer ein Grund von Freude. Sie diente in der Jamaat in verschiedenen Ämtern. Sie war als assistierende Sekretärin Mal und Sekretärin Wasiat aktiv. Sie gab sich bei der Arbeit viel Mühe und zeigte viel Hingabe. Auch bei meiner Arbeit unterstützte sie mich. Sie hatte nie irgendwelche Einwände gegenüber meiner Jamaat-Arbeit. Sie stellte nie Forderungen. Sie verstand den Geist des Waqf im wahren Sinne. In jedem Ramadan las sie den Heiligen Koran 3-mal und manchmal sogar 4-mal mit Übersetzung durch. Für das Khilafat hegte sie einen tiefen Respekt und Liebe. Ihre Mutter, Frau Serbunissa Saiba, sagt: Die Verstorbene war meine jüngste Tochter. Sie war zu allen liebevoll und kontaktfreudig. Sie hat uns allen viel Liebe gegeben. Von allen meinen Kindern war sie die anständigste. Sie hielt das Fasten und die Gebete stets ein. Bei Aufgaben der Jamaat war sie stets an vorderster Stelle. Als ich im Dorf Birkurt Sani von Hafsabad der Lejna war, half sie mir sehr bei der Arbeit. Auch nachdem sie nach Rabwa gekommen ist, half sie bei den Arbeiten der Gemeinde. Ihr Bruder Kamran Saib sagt, die Verstorbene war Urenkelin von Hazrat Mir Nizamuddin Finder, dem Gefährten des Versen Messias. Sie ging mit Älteren und Jüngeren gütig um, liebte alle sehr und pflegte zu Khilafat eine äußerst aufrichtige und loyale Beziehung. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen, möge er an allen Geduld und Trost spenden, ihren Eltern, ihrem Ehemann, auch ihren Geschwistern. Die nächste Erwähnung ist von Frau Dazir Sultana Saiba, Ehefrau des Verstorbenen, Herr Abdul Hamid Khan Saib aus Rabwa. Sie war die Mutter von Herr Abdul Qayyum Pasha, die Amir und leitender Missionar der Elfenbeinküste. Sie verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 92 Jahren. Durch die Gnade Allahs war sie Musia gewesen. Herr Qayyum Pasha Saib schreibt: Sie war die ältere Schwester des Verstorbenen, Herr Jordi Hamidullah Saab, ehemaliger Wazirullah Tahrik-e-Jadid. Ihre Eltern hatten 1929 die Ahmadiyyat angenommen. Von Beginn an hatte sie eine große Freude an der Lektüre von Rohani Hussain. So las sie in ihrem Leben mehrere Male Rohani Hussain durch. Und daneben las sie auch Tafsir al-Kabir und weitere Lektüren der Jamaat. In ihrem Stadtteil Darul Ulum Wasi hatte sie die Möglichkeit, als Sekretärin Mal zu dienen. Er sagt weiter: Einige meiner Verwandten sagten meiner Mutter, sie haben nur einen einzigen Sohn und ihr Ehemann ist verstorben. Statt ihn zur Jame zu schicken und zum Rabbi auszubilden, wo man nur hinreichend Geld bekommt, bilden sie ihn in einem anderen Bereich aus. Hierauf antwortete die Mutter: Er wird in die Jame gehen. Was für die Versorgung angeht, ist Allah der Versorger und ich vertraue ihm. Er sagte weiter: Sobald meine Mutter die Rente erhielt oder durch andere Mittel Einnahmen erhielt, ging sie sofort zur Entrichtung ihres Wasiat-Gender zum Sekretär Mal nach Hause und zahlte es. Nie kam es vor, dass der Sekretär Mal für das Einsammeln der Gender zu uns nach Hause kommen musste. Zu den Hinterbliebenen gehört ein Sohn und 2 Töchter. Abdul Qayyum Pasha, der ihr Sohn ist, ist, wie ich bereits sagte, Mission in Charge der Elfenbeinküste. Aufgrund seiner Waqf-Verpflichtung im Field konnte er am Totengebet seiner Mutter nicht teilnehmen. Möge Allah der Allmächtige ihm Geduld und Trost spenden, möge er die Ränge seiner Mutter erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Frau Busha Begum Sahib, der Ehefrau von Herrn Dr. Mohammed Salim Sahib aus Lahore. Sie war die Mutter von Herrn Mohammed Naim Azhar Sahib, dem leitenden Missionar in Sierra Leone. Sie verstarb im vergangenen Tag im Alter von 78 Jahren in der Leihwende Rajun. Durch die Gnade Allahs war sie Musia. Zu den Hinterblieben zählen 2 Söhne und 5 Töchter. Ihr Sohn Naim Azhar Sahib konnte aufgrund seiner Wakfverpflichtung im Field nicht am Totengebet und Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Naim Azhar Sahib schreibt: Meine Mutter war keine gebürtige Ahmadi. Doch unter ihren Verwandten gab es Ahmadis und sie hatte einen Schmerz dafür, die Wahrheit zu finden. Sie betete sehr vor Allah. Sie betete sehr zu Allah, wonach sie eine Zufriedenheit im Herzen erlangte und letztendlich 1964 das Bett an der Hand des zweiten Kalifen ablegte. Ihr ganzes Leben blieb sie dieser Beziehung sehr loyal und war stets bereit, für die Ahmadiyyat jegliche Opfer zu erbringen. Mit der Gnade Allahs betete sie sehr viel. Neben dem Verrichten der 5 Pflichtgebete und dem Tahajjud-Gebet war sie eine sehr tapfere und mutige Frau. Sie hielt Leid still aus und brachte kein Wort der Beschwerde auf die Zunge. Sie nahm an jedem Aufruf des Khalif der Zeit zur finanziellen Opferbereitschaft teil, zahlte die Janda der Jamaat frühzeitig und zahlte später auch zusätzliches Janda. Sie half jedem Bedürftigen nach Möglichkeit und ließ nie jemanden mit leeren Händen zurückkehren. Möge Allah der Verstorbenen vergeben und barmherzig sein und ihre Gebete für ihre Kinder erfüllen. Als nächstes folgt die Erwähnung von Herrn Rashid Ahmed Chaudhry Sahib. Er war aus Norwegen, der Sohn von Herrn Chaudhry Ghulam Hussein Sahib. Er verstarb im vergangenen Tag im Alter von 82 Jahren in der Leihwende Rajun. Er stellte sich seine Krankheit mit viel Mut, Tapferkeit und Geduld, war für eine längere Zeit sehr krank. Sein Vater, Herr Chaudhry Ghulam Hussein, nahm im Jahr 1926 eigenständig die Islam Ahmadiyyat an, nachdem er nach Guardian reiste und an der Hand von der Khalifatul Masih II. Das Bett ablegte. Später schrieb er sein Leben der Jamaat in Form von Waqf ab. Er erhielt die Möglichkeit, als Richter in Darul Qaza Guardian Rabwa zu dienen. Genauso erhielt er auch die Möglichkeit zum Dienen in der Abteilung Bauprojekte und Pflege der Einrichtung der Zentrale ab. Herr Chaudhry Rashid erhielt auch die Möglichkeit, in den anfänglichen Tagen mit seinem Vater in Rabwa zu viel zu dienen. Auch während der Zeit des 3. und 2. Khilafats erhielt er die Möglichkeit, im Qasr-e Khilaf und anderen Gebäuden der Gemeinde als Elektriker zu dienen. 1970 ging er nach Norwegen und dort diente er stets der Gemeinde an erster Stelle. Er diente der Jamaat selbstlos, auch in den ersten Zentralen in Norwegen zeigte er selbstlosen Dienst. So sparte er eine große Summe für die Jamaat ein, indem er dort arbeitete. Für eine lange Zeit diente er als Sekretär für Mure Amma in Norwegen. Seine Söhne Muzaffar Chaudhry und Munawar Chaudhry berichten, dass eine tiefe und grenzenlose Liebe zum Khilafat hegte und alle Verantwortungen bei den Besuchen von Hazrat Khalifatul Masih IV. In Norwegen trug. Hazrat Khalifatul Masih IV. Bezeichnete ihn mit dem Titel Unser Guide in Norwegen und erwähnte seinen Dienst bereits in einer Freitagsansprache. Auch zu mir pflegte er nach dem Khilafat eine äußerst loyale Beziehung. Wir kannten uns auch schon früher. Aber diese Beziehung wurde später nach Ernennung zum Kalifen viel größer. Auch sein Vater gehörte zu den engen Bekannten meines Vaters. Bereits seit der Kindheit sahen wir Herr Chaudhry Ghulam Hussein. Er lächelte stets und hatte eine gute Natur. Herr Chaudhry Rashid ähnelte in seinen Gewohnheiten auch seinen Vater sehr. Möge Allah ihm vergeben. Ohne Unterschiede zwischen der Herkunft oder Religion zu machen, war er immer bereit, der Schöpfung Gottes zu helfen. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau 2 Söhne und 4 Töchter. Er war der Schwager von Namullah Gosar Sahib aus Australien, Amir und Missionary in Charge in Australien. Möge Allah jedem Geduld gewähren. Wie ich bereits sagte, werde ich nach dem Gebet die Totengebete dieser Personen leiten.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله